Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Diesmal steht das vierte und zugleich letzte Kapitel des neutestamentlichen Kolosserbriefes im Mittelpunkt. Im dritten Kapitel hat sich Paulus insbesondere mit der Heiligung im persönlichen Bereich, in der Beziehung zu anderen, daheim und im Berufsleben befasst. Zuletzt folgte ein Appell an diejenigen unter den Christen, die als Sklaven ihren Herren dienen mussten. Paulus hat sie aufgefordert, ihre Arbeit ordentlich zu erledigen und dabei nicht immer auf die Uhr zu schauen, sondern die Gedanken auf Jesus Christus zu richten. Denn letztlich geht es nicht darum, andere Menschen zufriedenzustellen, sondern mit der eigenen Arbeit Gott zu ehren. Am Anfang von Kapitel 4 dreht Paulus sozusagen den Spieß herum. Nun richtet er sich an die Dienstherren unter den Christen und fordert sie auf, mit ihren Sklaven ordentlich umzugehen. Ohne Frage lässt sich das, was Paulus vor rund 2000 Jahren an die Christen in Kolosse geschrieben hat, auch auf das Verhältnis zwischen Knechten und Mägden und ihrem Dienstherren, beziehungsweise auf das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern übertragen. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass es hier in erster Linie darum geht, dass Christen, seien sie Herren oder Sklaven, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, dass sie mitten in ihrem Alltag ein geheiligtes Leben führen sollen, ein Leben in Christus. In der Gemeinde von Kolosse gab es offenbar Christen, die erlebt hatten, wie Jesus sie von aller Schuld befreit hat. Doch was die äußeren Gegebenheiten betraf, da waren diese Christen alles andere als frei. Mit Paulus hätten sie sprechen können, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Doch im Arbeitsalltag spürten sie, dass die alten Abhängigkeitsverhältnisse immer noch Bestand hatten. Diese Christen waren Sklaven. Und was Paulus ihnen im Kolosserbrief am Ende von Kapitel 3 mitgeteilt hat, mag manche von ihnen ziemlich ernüchtert haben. Ihr Sklaven, so redet er ihnen ins Gewissen, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Und nun, am Anfang von Kapitel 4, richtet Paulus ein paar Worte an die Gegenseite, an die Arbeitgeber, an die irdischen Herren der Sklaven. Ich lese Vers 1. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Gewährt, was recht und billig ist. Das bedeutet nicht nur, dass Löhne nicht gedrückt werden sollen, sondern dass sie gegebenenfalls sogar zu erhöhen sind. Der Herr soll sich seinem Diener gegenüber gerecht verhalten und einen angemessenen Lohn zahlen. Und dann erinnert Paulus die Dienstherren, bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Damit will Paulus sagen, dass auch derjenige, der hier auf Erden ein Herr ist, eines Tages vor Gott stehen wird. Sowohl die Herren als auch die Knechte werden vor Gott stehen. Und deshalb gilt, egal was wir tun, wir sollten es für Gott tun, denn als Christen sind wir seine Kinder. In den nächsten Versen werden drei weitere Verhaltensweisen beschrieben, die Paulus den Christen in Kolosse ans Herz legt und die auch uns gut zu Gesichte stehen. Es geht um das Beten, um das Verhalten in der Öffentlichkeit und um das, was einer mit Worten von sich gibt. Zunächst das Beten. Paulus schreibt in Vers 2, »Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung.« Die Worte beten und wachen sind untrennbar miteinander verbunden. Diese Dinge sind sehr wichtig und erinnern uns an die Erfahrung Nehemias. Als ihn der Feind davon abhalten wollte, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, warf er nicht einfach nur das Handtuch hin und beschwerte sich, dass er es niemals schaffen würde. Er sagte auch nicht, da hilft wohl nur noch beten, sprach's und machte dann einfach mit seinem alten Leben weiter. Sondern Nehemia berichtet später, »Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Nehemia und seine Leute taten also zweierlei. Sie beteten und sie stellten Wachen auf, um sich vor dem Feind zu schützen. Auch Paulus sagt, dass wir zwei Dinge tun müssen, wachen und beten. Ein älterer Pastor aus einer ländlichen Gegend sagte einmal, wenn ein Bauer für eine reiche Maisernte betet, dann erwartet Gott, dass er schon beim Beten die Hacke in seiner Hand bereithält. Allgemein gesprochen, wenn man um etwas Bestimmtes betet, sollte man danach nicht Däumchen drehen und auf ein Wunder hoffen, sondern sich ohne Umschweife an die Arbeit machen. Einmal erhielt ich einen Brief von einem Pastor, der so wie ich an Krebs erkrankt war. Er schrieb, ich bin in einer Klinik gewesen, die Ärzte rieten mir zu einer Operation, aber ich bin wieder nach Hause gegangen und habe mich entschieden, es so zu machen wie Sie. Ich werde nur auf den Herrn vertrauen. Ich schrieb ihm sofort zurück, lieber Bruder, ich habe auf den Herrn vertraut, aber das war nicht alles, was ich getan habe. Ich bin zu einem der besten Krebsspezialisten in der Region gegangen. Der hat mich an eine ziemlich weit entfernte Universitätsklinik überwiesen. Und da hat man nach der besten medizinischen Lösung gesucht, die aus wissenschaftlicher Sicht Erfolg versprach. Ich wurde zweimal operiert. Mein lieber Bruder in Christus, Sie sollten schnellstmöglichst in die Klinik zurückkehren und sich dort operieren lassen, wenn das die beste Lösung für Sie ist. Und dabei vertrauen Sie auf den Herrn, und er wird Sie führen. Das ist das, was ich getan habe. Liebe Hörer, wachen und beten, gegen den Feind angehen und auf den Herrn vertrauen. Beides gehört untrennbar zusammen. Also falten Sie die Hände und dann machen Sie sich getrost an die Arbeit. Und das, wie Paulus es in Vers 2 unseres Bibeltextes ausdrückt, mit Danksagung. Danken Sie Gott, denn er wird Ihr Gebet erhören. Vielleicht wird er das nicht so tun, wie Sie es erwartet haben, aber er wird Ihr Gebet erhören. Das ist wie Atmen, einatmen im Gebet und ausatmen in Dank. Ich lese nun die Verse 3 und 4. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Betet zugleich auch für uns. Damit will Paulus sagen, vergesst nicht, für uns zu beten. Heute können wir Paulus nicht mehr durch Gebet helfen, aber wir können zum Beispiel unseren Pastoren und den christlichen Gemeinden helfen, wenn wir für sie beten. Weiter heißt es in dem gerade vorgelesenen Vers 3, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Wir erinnern uns, Paulus saß im Gefängnis, vermutlich in Rom, als er diese Worte schrieb. Er wollte freigelassen werden und durch eine offene Tür gehen, um das Evangelium verkündigen zu können. Ich persönlich betrachte jeden Aspekt meines Dienstes als Tür und ich bitte Gott darum, die Türen offen zu halten. Er hat mir versprochen, dass er dies tun wird. Der folgende Vers aus der Offenbarung des Johannes ist für mich der Leitfaden in meinem Amt. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Er hat mir viele Türen geöffnet, und ich bitte ihn darum, sogar noch mehr Türen aufzutun. Ich komme zu Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Verhaltet euch weise. Die Kinder Gottes haben heutzutage eine Verantwortung der Welt gegenüber. Wir dürfen uns nicht töricht verhalten. Man sollte auch nicht sagen, dass man dem Herrn vertraut, wenn unser Verhalten zeigt, dass wir es in Wirklichkeit gar nicht tun. Wir sollen uns nicht töricht, nicht unangemessen, aber auch nicht unehrlich in der Welt verhalten. Vielleicht bringen wir andere Menschen manchmal zum Lächeln, weil sie denken, das Christentum ist schon irgendwie seltsam und töricht. Gerade deshalb müssen wir uns weise gegenüber denen verhalten, die draußen in der Welt sind. Weiter fordert Paulus die Christen auf, kauft die Zeit aus. Will sagen, kauft eure Möglichkeiten aus. Wenn sich eine Möglichkeit bietet, sollte man um die Führung des Herrn bitten und die zur Verfügung stehende Zeit nutzen. Aber man sollte sich den Leuten nicht aufdrängen. Man sollte nur beten und den Herrn darum bitten, die Tür zu öffnen. Und dann wird er sie auch öffnen. Am liebsten würde ich Ihnen mal erzählen, wie oft das bereits in meinem Leben und im Leben anderer Menschen geschehen ist. Und noch ein guter Rat: Lassen Sie ihn die Tür öffnen und passen Sie auf, nicht gleich anschließend in ein Fettnäpfchen zu treten. Als Pastor habe ich schon an viele Türen geklopft, und kaum öffneten mir die Leute, da trat ich auch schon ins Fettnäpfchen. Seitdem bete ich viel mehr, bevor ich ein fremdes Haus betrete. Ich lese Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Einige Menschen denken, dass diese Aufforderung, eure Rede sei mit Salz gewürzt, bedeuten würde, dass man zum Beispiel sarkastisch sein soll. Doch hier heißt es ausdrücklich, eure Rede sei allezeit freundlich und außerdem mit Salz gewürzt. Salz hat bekanntlich eine konservierende Wirkung. Ein kräftig gesalzenes Lebensmittel verdirbt nicht so schnell. Denken Sie zum Beispiel an einen Salzhering oder an gepökeltes Fleisch. Wenn nun ein Kind Gottes seine Rede, bildlich gesprochen, mit Salz würzt, so dient das dazu, das Böse, das Verderbliche abzuhalten. Das Böse soll nicht noch gefördert werden. Ein gewisser Enthusiasmus gehört auch dazu, wenn Christen Stellung beziehen. Das ist meines Erachtens gemeint, wenn Paulus in Vers 6 schreibt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Nun kommen wir zu einer bemerkenswerten Anzahl von Menschen, die Paulus grüßt und von denen er grüßen lässt. Dies alles sind Menschen, die im ersten Jahrhundert gelebt haben. Sie liefen auf römischen Straßen und lebten unter römischer Herrschaft. Das Heidentum war überall, doch sie waren Kinder des lebendigen Gottes. Viele dieser Menschen, die im letzten Abschnitt des Kolosserbriefes genannt werden, lebten in Ephesus. Als ich mal in Ephesus war, stieg ich zum Theater hinauf und von dort oben konnte ich die lange Marmorstraße sehen. Sie wird auch Hafenstraße genannt, weil sie direkt zu der Stelle führt, an der sich damals der Hafen befand. Ich dachte mir, dass man von hier Paulus hätte sehen können, wie er auf dieser Straße entlang lief. Ich stellte mir auch vor, wie Tychikus dabei war und Onesimus und Aristarch und Epaphras und all die anderen Gefährten. Sie waren alle Christen. Sie waren damals im ersten Jahrhundert Menschen, die Gott dienten. Interessant ist die Tatsache, dass Paulus noch nie vorher in Rom oder Kolosse gewesen ist. Und trotzdem kennt er einige Leute aus diesen beiden Städten. Das zeigt uns, dass Paulus Menschen zum Glauben an Jesus geführt hat und dass diese dann nach Hause zurückgekehrt sind und dort von ihrem Glauben erzählt haben. Auf diese Weise kam das Evangelium auch in Gegenden, die Paulus persönlich nie besucht hat. Sein Dienst als Heidenmissionar hat also weitreichendere Auswirkungen gehabt, als er es sich selbst vorstellen konnte. Ich lese nun die Verse 7 und 8. Paulus schreibt: Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht, und damit er eure Herzen tröste. Tychikus gehörte zu der christlichen Gemeinde in Ephesus. Er wird im Epheserbrief, in der Apostelgeschichte und im zweiten Timotheusbrief erwähnt. Er war ein wunderbarer Bruder im Herrn. Weiter mit Vers 9. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Onesimus war ein Sklave, der eigentlich Philemon zu Diensten war. Doch Onesimus war seinem Herrn entflohen, hatte durch das Wirken des Paulus jedoch zum Herrn gefunden und wurde von Paulus zu seinem Herrn zurückgeschickt. Als Paulus Onesimus zurückschickte, schrieb er einen Brief an Philemon, dass Onesimus nun sein lieber Bruder sei. Daran erkennt man, dass man in Christus eine völlig neue Beziehung findet. Herr und Sklave waren nun Brüder in Jesus Christus. In Vers 10 fährt Paulus fort: Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Aristarch war ein Glaubensgenosse von Paulus, der mit ihm im Gefängnis saß. Mit Markus ist Johannes Markus gemeint, der wohl das Markus-Evangelium verfasst hat. Markus verließ Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise, und deshalb hatte Paulus ihn nicht auf die zweite Missionsreise mitnehmen wollen. Doch Paulus hatte sich in Markus getäuscht. Er war ein feiner Mann und bemühte sich, sein Verhalten von damals wieder gut zu machen. Paulus erkennt dies an und bittet die Kolosser gewissermaßen: Weist ihn nicht zurück, wie ich es getan habe, sondern heißt ihn willkommen. Paulus erwähnt Johannes Markus erneut in seinem zweiten Brief an Timotheus. Dort heißt es: Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 11. Zu denen, die gemeinsam mit Paulus Grüße an die Christen in Kolosse senden, gehört auch Jesus mit dem Beinamen Justus. Und dann fügt Paulus hinzu: Von den Juden sind diese allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes, und die sind mir ein Trost geworden. Gemeint sind Aristarch und Johannes Markus, die im Vers davor genannt wurden, und eben Jesus mit dem Beinamen Judas. Da sich der Name Jesus vom Hebräischen Josua ableitet, mit der Bedeutung Jahwe hilft, kann man daraus schlussfolgern, dass es in der Gemeinde in Kolosse einige Juden gab. Es waren jedoch nicht viele. Die Gemeinde in Kolosse bestand vorwiegend aus ehemaligen Heiden. Die Menschen dort waren wunderbare Brüder und Helfer von Paulus und selbst große Missionare. Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr fest steht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Epaphras ist ein Mitarbeiter der Gemeinde in Kolosse gewesen. Jetzt, da er mit Paulus im Gefängnis sitzt, nimmt er sich besonders viel Zeit fürs Beten. Einmal erhielt ich einen Brief von einem jungen Pastor, der gelähmt war und nicht mehr predigen konnte. Sein Brief klang ziemlich hoffnungslos. Ich antwortete ihm: Lieber Bruder, ich habe eine Aufgabe für Sie. Bitte beten Sie für mich. Beten ist auch ein Dienst. Wenn Gott uns aus dem aktiven Dienst herausholt, sollten wir für die Diener Gottes beten. Es bedeutet einfach, dass Gott uns ein neues Amt gegeben hat und wir nun etwas anderes für ihn tun. Vers 13. Ich bezeuge ihm, also Epaphras, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Epaphras hat also jede Menge zu tun, indem er betet, weil er für so viele Dinge und für so viele Personen in den Gemeinden von Kolosse, Laodicea und Hierapolis betet. Diese drei Städte lagen ziemlich dicht beieinander. Die Entfernung zwischen Hierapolis und Laodicea betrug ungefähr 15 Kilometer, und auch Kolosse lag ganz in der Nähe. In allen drei Städten gab es christliche Gemeinden. Wir kommen zu Vers 14. Paulus schreibt: Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas. Paulus und Lukas müssen sich offenbar sehr nahe gestanden haben. Und wer ist Demas? Als Paulus ihn zum ersten Mal erwähnte, bezeichnete er ihn als einen Mitarbeiter. An dieser Stelle sagt er einfach nur: und Demas. Vielleicht bedeutet das, dass Paulus, was ihn anging, gewisse Zweifel hatte. Später stellt sich heraus, dass diese Zweifel berechtigt sind, als Demas Paulus verlässt. Im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus sichtlich enttäuscht: Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. In unserem Bibeltext aus dem Kolosserbrief komme ich nun zu Vers 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. In einigen Städten gab es große Heidentempel, doch die Christen trafen sich bei den Christen zu Hause. so wie bei dieser Frau namens Nympha. Ich persönlich habe übrigens die Vermutung, dass die christlichen Gemeinden irgendwann in der Zukunft wieder wie am Anfang in den Häusern und Wohnungen der Christen zusammenkommen werden. Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Der uns vorliegende Kolosserbrief soll also auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen werden und umgekehrt der Brief von Laodicea in der Gemeinde von Kolosse. Es steht hier allerdings nicht, dass Paulus direkt einen Brief an die Gemeinde von Laodicea geschrieben hat. Es könnte durchaus sein, wie einige Theologen vermuten, dass hier der Epheserbrief gemeint ist, der auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wurde und jetzt an die Gemeinde in Kolosse weitergereicht werden soll. Wie es auch sei, anscheinend kamen die Briefe von Paulus viel herum und nützten vielen Christen in unterschiedlichen Situationen. Ich lese nun Vers 17. Paulus fordert die Kolosser auf und sagt dem Archippus: Sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Archippus ist ein weiterer Mann in dieser Grußliste. Wir wissen allerdings nicht mehr über ihn, als hier preisgegeben wird. Anscheinend ist er ein Mensch mit einer bestimmten Gabe, und Paulus drängt ihn dazu, diese Gabe auch zu nutzen. Und wir kommen jetzt zum letzten Vers des Kolosserbriefes. Mein Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Gedenkt meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Wir können davon ausgehen, dass Paulus die meisten seiner Briefe diktiert hat. Von dem Brief an die Galater wissen wir allerdings, dass er ihn selbst niedergeschrieben hat. Hier ist es so, dass er den Brief, den er diktiert hat, zum Schluss unterschreibt. Zum zweiten Mal bittet er: Gedenkt meiner Fesseln. Gemeint ist: Bitte betet für mich. Denkt daran, in was für einer misslichen Lage ich mich befinde. Der Brief endet schließlich mit den Worten: Die Gnade sei mit euch. Was für ein wunderbarer Brief. Paulus hat ihn an eine Gemeinde geschrieben, die er vermutlich nie selbst besucht hat. Aber er kannte viele Menschen dort, die er selbst zum Herrn Jesus Christus gebracht hatte. Wir sind nun am Ende des Kolosserbriefes angelangt, und bevor wir uns den beiden darauf folgenden Thessalonicher Briefen zuwenden, kehren wir erst einmal wieder zum Alten Testament zurück. Dort hatten wir uns zuletzt das Hohelied Salomos angeschaut. Nun erreichen wir die Prophetenbücher und als erstes das Buch des Propheten Jesaja. Was dieses Buch für Christen besonders interessant macht: Es enthält eine ganze Anzahl von Prophezeiungen, die ziemlich eindeutig auf Jesus Christus hinweisen und die mit ihm in Erfüllung gegangen sind. Ich hoffe nun, Sie sind motiviert, mit mir gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen durch das Jesaja-Buch. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.